denn das menschliche Leben ist dafür bestimmt. Fragen nach der absoluten Wahrheit zu stellen, das sollte das Ziel aller Werke sein. Erläuterung. Die völlig verwehrte materielle Zivilisation wandelt irregeführt auf einem Pfad, der zur Erfüllung von Wünschen durch Sinnbefriedigung führen soll. In einer solchen Zivilisation ist in allen Bereichen des Lebens Sinnbefriedigung das endgültige Ziel. In der Politik, im Sozialdienst, im Altruismus, in der Philanthropie und schließlich in der Religion oder sogar im Streben nach Befreiung ist der gleiche Hang zur Befriedigung der Sinne in zunehmendem Maße vorherrschend. Im Bereich der Politik kämpfen die Führer der Menschen um ihrer persönlichen Sinnbefriedigung willen gegeneinander. Die Wähler verehren die sogenannten Führer nur, wenn diese ihnen Sinnbefriedigung versprechen. Und sobald die Wähler mit ihrem persönlichen Sinngenuss unzufrieden sind, setzen sie die Führer ab. Die Führer enttäuschen die Wähler fast immer, da sie deren Sinne nicht zufriedenstellen. Das Gleiche trifft auch auf alle anderen Bereiche zu. Keiner nimmt die Probleme des Lebens ernst. Selbst diejenigen, die auf dem Pfad der Befreiung wandern, wünschen sich mit der absoluten Wahrheit eins zu werden und spirituellen Selbstmord, um der Sinnenbefriedigung willen zu begehen. Aber das Bhagavatam sagt, dass man nicht für Sinnengenuss leben soll. Man soll seine Sinne nur so weit befriedigen, als dies zur Selbsterhaltung nötig ist, aber nicht um der Sinnenbefriedigung willen. Weil der Körper aus Sinnen besteht, die nun einmal eine gewisse Menge Befriedigung brauchen, gibt es regulierende Prinzipien, nach denen man die Sinne befriedigen kann. Jedoch sind die Sinne nicht zum uneingeschränkten Genuss bestimmt. So ist zum Beispiel die Heirat oder die Verbindung eines Mannes mit einer Frau für den Nachwuchs nötig, aber sie ist nicht zum Sinngenuss gedacht. Weil solch freiwillige Einschränkung fehlt, wird Propaganda für Familienplanung gemacht. Aber die törichten Menschen wissen nicht, dass Familienplanung von selbst durchgeführt wird, sobald man nach der absoluten Wahrheit forscht. Suche der absoluten Wahrheit werden niemals zu unnötigen Beschäftigungen mit dem Ziel der Sinnenbefriedigung verleitet, weil die ernsthaft Lernenden, die nach der absoluten Wahrheit suchen, immer von diesem Streben ausgefüllt sind. In jedem Lebensbereich muss es das endgültige Ziel sein, nach der absoluten Wahrheit zu suchen. Und diese Art der Beschäftigung wird jeden glücklich machen, weil er dadurch weniger mit den verschiedenen Arten der Sinnenbefriedigung beschäftigt ist. Was die absolute Wahrheit ist, wird wie folgt erklärt. Das hören wir dann morgen. Das ist sozusagen der kommende Höhepunkt. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Vacharine Nivese Sasunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Srivasadi Govaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Kamasya nindriya pritir labho jiveta javata jivasya tadvayi gyasa nartoyascheha karmabhi. Die Wünsche des Lebens sollten sich nie auf die Befriedigung der Sinne richten. Man sollte nur nach einem gesunden Leben und nach Selbsterhaltung streben, denn das menschliche Leben ist dafür bestimmt, Fragen nach der absoluten Wahrheit zu stellen. Das sollte das Ziel aller Werke sein. Während wir diesen Text lesen, gibt es im Augenblick ein Politikum, was die ganze Welt gleichsam in einem Strudel mit einbezieht. Und zwar hat Irak die Quellen der Sinnbefriedigung des Westens angegriffen, nämlich die immensen Ölvorkommnisse, die in Kuwait liegen. Sie sind mit einer Armee von, wie viel nochmal? 100.000 Leuten nur nach Kuwait eingebrochen und haben es besetzt. Das hat natürlich Folgen für die Ölpreise. Und Amerika hat sich das nicht gefallen lassen, sondern ist jetzt mit 250.000 Leuten, immer gleich übertreiben, an die Grenze gezogen und steht auf Alarmbereitschaft. Israel sagt, wenn ihr nur einen Spucker nach Jordanien macht, dem angrenzenden Land, dann werden wir euch vom Erdboden aus radieren. Und Irak sagt, wenn das sollt ihr mal machen, wir setzen Giftgase ein, dann verpestet ihr alles. So, die ganze Welt versucht jetzt mit Irak zu diskutieren, sodass das Erdöl, was man für die Fahrzeuge braucht und für unsere gesamte Sinnbefriedigungsindustrie, ja, uns erhalten bleibt. Und Irak jedoch macht es ganz trotzig. Die kommen nicht mal an den Verhandlungstisch. Da wird ein Treffen verabredet und sie kommen nicht. Jeder wartet auf den Hauptverhandlungspartner, aber Irak setzt sich nicht an den Tisch, denn für sie steht fest, wir wollen auch genießen. So auf diese Weise wird also einmal wieder durch die politischen Führer, die für die Sinnbefriedigung der Menschenmenge sorgen, eine künstliche Situation von Spannung und Aggression herbeigezaubert oder herbeigeführt, die beunruhigende Dimension annimmt. Ein solcher Krieg könnte leicht ausbrechen zu größeren Kriegen und dann fällt vielleicht etwas auf unser Zelt herab. So, das jetzt nur so als Illustration für die Aktualität dieses Bhagavatam-Verses. Nämlich, dass Sinnbefriedigung tatsächlich alle Formen unserer Gesellschaft durchwaltet. Ob es nun die Politik ist, die Bekleidungsindustrie, die Unterhaltungsindustrie, die Erziehung, wo Menschen ein einseitiges, belastetes Wissen bekommen, um Räder in diesen Moloch zu werden, welches sich Kultur schimpft. Ganz gleich, ob es im privaten Umgang miteinander ist und sogar im Bereich der Religiosität. Weil es gibt viele, viele Entgleisungen von sogenannten religiösen Führern, die mit roten Händen erwischt werden, während sie nämlich gerade etwas Unsauberes damit gemacht haben. Viele Skandale noch und nöcher. Ja, sogar die religiösen Institutionen sind heute nicht mehr als, sagen wir einmal, zur Erhebung im spirituellen Leben bestimmt. Stellt euch mal den Pfarrer vor, der von der Kanzel das Richtige sagt. Meine liebe Gemeinde, von morgen an keine unzulässige Sexualität bitte, kein Fleisch essen, wo man gewaltsam andere Lebewesen tötet, kein, was gibt's noch, kein Glücksspiel und keine Berauschung. Der würde abgesetzt werden. Der hätte keine Chance mehr, gewählt zu werden und sein Gehalt zu bestreichen. Und deswegen saß das nicht. Stellt euch mal die Wissenschaftler vor, die plötzlich sagen würden, halt, der ganze Kursus der Wissenschaft geht in die falsche Richtung. Wir wissen noch nicht, wer wir selber sind. Wir wissen nur, was die materiellen Elemente um uns herum sind. Die würden ihre Universitätsgebäude sofort verlieren und vielleicht würde daraus ein Tempel gemacht werden. Und um die Gebäude zu behalten, sagen sie es nicht. So sehen wir, dass unsere ganze Zivilisation unter einem falschen Verständnis versucht, glücklich zu werden. Nämlich dem körperlichen Verständnis des Lebens, welches blind an den eigentlichen Fragen oder an das vorbeigeht, könnte man schon sagen. So, an dieser Stelle möchte ich eine Frage erheben, die sehr eine bedeutende Rolle in der Philosophie des Abendlandes spricht und in verschiedenen Philosophien wieder zum Vorschein kommt. Nämlich die Frage, warum handelt der Mensch, wie er handelt? Und gleich darauf daran angeschlossen, ist der Mensch von Grund auf gut oder ist er von Grund auf schlecht? Viele Dinge in unserer Welt weisen darauf hin, dass der Mensch von Grund auf schlecht ist, dass er nur an seinem eigenen Vorteil, der Sinnenbefriedigung, interessiert ist. Trotzdem gibt es Anzeichen, die sich daran festmachen lassen, dass man immer wieder sieht, wie Menschen zumindest sich das Gute wünschen, die darauf hinweisen, dass er in einem Urzustand gut ist und nur das Gute verloren hat, um es zu, wie soll ich mich ausdrücken, wieder zu entwecken. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, also in der Philosophie kommt das Ganze in einem anderen Gespräch auf, nämlich in der Diskussion über Determinismus, ist mit anderen Worten das Schicksal der Menschheit mehr oder weniger vorherbestimmt durch bestimmte Umtriebe, eben wieder diesen Sucht nach dem eigenen Vorteil, oder haben wir freien Willen und können unser Geschick in eine andere Bahn, nämlich zum Besten, lenken. In der Umweltdiskussion, die wir heute haben, ist das so. Sitzen wir auf einem Zug, der mit voll Karacho auf eine Betonwand zurattert und zum Tode kommt? Oder haben wir noch die Möglichkeit, das Blatt der Geschichte zu wenden und ein Umweltparadies zu schaffen? Trotz Ozonloch und FKK-Gase. FCKW-Gasen, nicht? Das ist die Diskussion, die immer wieder auftritt und die ich heute kurz ansprechen möchte. Es wird ein bisschen philosophisch, aber diejenigen, die an Geschichten und an Visionen interessiert sind, haltet durch, ihr kriegt auch eure Speise. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, oder besser 20. Jahrhundert, ist ein Philosoph aufgetaucht, sagen wir mal, der sich schnell auf den Wagen der Naturwissenschaft gestürzt hat und enorm Erfolg im Denken des modernen Menschen gekriegt hat. Es ist der Mann mit der Rattenbox. Dieser heißt Skinner, B.F. Skinner, hat Tierversuche unternommen, indem er eine Ratte in eine Box reingetan hat und diese Box mit einem zuerst unkomplizierten und als er dann mehr Geld bekam, mit einem komplizierten Mechanismus ausgestattet hatte. Man konnte auch, die Ratte knutschte, also drückte mit dem Mund auf verschiedene Knöpfe und daraufhin gestaltete sich die Umwelt in der Box so ein bisschen interessant. Wenn es auf den einen Knopf drückte, dann fiel ein Stück Käse runter und es konnte es aufessen, die Ratte. Wenn die Ratte auf einen anderen Knopf drückte, dann gab es einen Stromschlag, der unangenehm war. Dann konnte es auf dem anderen Knopf drücken und dann kam eine hochattraktive, nach Lust duftende weibliche Ratte hereingestürmt so weiter. So gab es mehrere Knöpfe mehrere Sachen. Nun, der Skinner kam zu der an und für sich vorhersehbaren Schlussfolgerung, dass die Ratte Knöpfe drückt, die Freude geben, und an Knöpfen vorbeigeht, die Leid bringen. Das hätten wir auch sagen können, glaube ich, da man nicht ein Forschungsapparat gebraucht. Aber um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen und zu verhalten, tatsächlich als ernstzunehmende wissenschaftliche Forschung zu verkaufen, kam er auf durch eine Serie von anderen Vorgängen zu einer Aussage, und ich glaube, ich brauche nicht erklären, wie er dazu kam. Ihr könnt auch diese Aussage ableiten von dem generellen Verständnis, wie so eine Rattenbox funktioniert. Er kam zu der Aussage, dass das Verhalten der Ratte beeinflussbar ist durch ein System von Belohnung und Bestrafung. Wenn die Ratte auf die von der Versuchsperson gewünschte Art handelt, wird sie belohnt durch die Rattenfreunden halt, die es gibt. Wenn nicht, dann kriegt sie eine rüber. So leitet er davon das menschliche Verhalten ab. Skinners rigoroses Analogiedenken erinnert nur an Thorvald Detlefsen Wortspiele, wo er aus den Worten Wirklichkeiten zaubert. Er sagte also, dass das menschliche Verhalten genauso beeinflussbar sei, wie, soll ich mich ausdrücken, wie das Verhalten der Ratte. Und zwar sagte er, ich will das hier mal vorlesen, wenn wir in der Schule sind, dann kriegen wir in der Schule gute Noten und lernen es auf die gewünschte Art und Weise, Ergebnisse zu produzieren. Rechtschreibung, Aufsatz, Geschichte, wo man die Zahlen runterrattern muss. Wenn wir es lernen, uns in richtiger Art und Weise in der Fabrik zu behalten und zum Beispiel nicht auf den Cheftisch zu urinieren, dann kriegen wir am Ende eine Lohnsteuer, eine Lohnkarte. Paycheck ist das englische Wort. Ein Lohnschein oder ein Geldschein, ich weiß nicht genau. Geld ist das Endergebnis. Wenn wir es lernen, uns auf die Stimmung unserer Hausfrau oder wie sagt man, Ehefrau einzustellen, dann können wir romantische Stunden am Abend mit ihr verbringen. Wenn wir uns anders verhalten, dann kriegen wir die Küchenrolle. Wenn wir es lernen, unseren Kindern in der Erziehung Bonbons und Catcars zu schenken, werden wir dort erfolgreich werden. Wir werden belohnt durch Geld, durch Nahrungsmittel, die wir kriegen, durch Getränke und anderen Dingen. So sagte also Skinner, jeder von uns lebt in einer Box, einem System, was ihn bestimmte Verhaltensweisen beigebracht haben. Und deswegen könne man nur einen Menschen verändern, indem man seine Umgebung verändert. Die Umgebung zu verändern obliegt der Politik und der Wirtschaft, die somit die Menschen des 20. Jahrhunderts beeinflussen. Das hat actually Skinner nicht so, hat er wohl antönen lassen, aber das haben andere Menschen aus dieser Philosophie herausgenommen und sind dann zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Geld die Welt regiert und so weiter und so fort. Anyway, es sind sehr komplexe Themen, auf die wir jetzt eintauchen könnten, doch ich glaube, wir brauchen das hier nicht in diesem Zusammenhang. Ich möchte nur das kurz anreißen, sodass wir ein bisschen was davon mitkriegen, von diesem Denken. Nun, Skinner konnte zu dieser rigorosen Philosophie kommen, indem er ein ganz bestimmtes Bild hatte von dem Menschen. Er betrachtete den Menschen und natürlich auch die Ratten als Automatismen aus praktisch sozusagen als Maschinen. Ich möchte euch jetzt mal direkt in seinem Wortsatz hier was rausschreiben, was ich mir einfach mal aufschreiben musste. Das Bild, was von einer wissenschaftlichen Analyse des Menschen entsteht, ist nicht das Bild eines Körpers mit einer Person drin, sondern eines Körpers, der eine Person ist. Und zwar in dem Sinne, dass er ein komplexes Repertoire von Verhaltensweisen zeigen. Das könnte ich in Klammern ansetzen, um das klarer zu machen, die ihn als Individuum ausweisen. Das hat er aber nicht, das ist nicht der letzte Satz, ist kein Skinner-Satz. So, sind wir also genauso wie Maschinen, auf Knopfdrücke reagieren wir. So, jetzt möchte ich mal fragen, wie gefällt euch das, ihr Menschenratten? Oder wie gefällt uns das, uns Menschenratten? Es ist ein bisschen ein kleines Unbehagen überkommt einen, glaube ich. Was würdest du sagen, Harald? Ein bisschen unangenehm, ja. Aber irgendwie ist da auch was Wahres dran, nicht? Es stimmt schon, dass wir in unserer Umgebung lernen, uns zu verhalten. Ja, hier haben wir einen Philosoph.
Ist sehr bequem. Man braucht nichts zu denken dabei.
Du hast eine sehr scharfe analytische Verständnis, nicht? Das sind schon beide Fragen auch. Sehr bequem, man braucht nichts zu denken. Ich finde das eine hervorragende Antwort. Ich muss sagen, die werde ich in meine zukünftigen Vorlesungen einlaufen lassen. Ich habe actually nicht so weit gedacht. Stimmt, so eine unglaublich bequeme Sache. Man lässt sich einfach treiben. Was denkt ihr noch so, Stoffel? Ja, es klingt wie George Orwell 1984. Ich hatte auch nicht genau gefragt, den ersten Teil. Für jemanden, der...
Wenn jemand gerne selbst denkt, das Denken aufzuzwingen...
Ja. Ach so. Ja. Mhm. Ja, gut. So verstehe ich. Ja, danke. Ja, das ist auch ein sehr guter Kommentar. Cedric, was würdest du sagen zu diesem Thema?
Man kann nicht verantwortlich gemacht werden für das, was man tut, also. Also mhm. Charakter und
ja, das hatte unser Philosoph vom Berge schon gesagt. Es ist sehr bequem, weil. Aber das ist noch eine Weiterführung, das schließt sich an diesen Gedanken an. Mhm. Olli. Ja. Ja. Das ist ein Thema, was die Intellektuellen in der DDR jetzt unglaublich nervös macht. Ja, nicht nur da, aber da habe ich gesehen, also ich habe da viele, stimmt, es soll jetzt nur ein Vergleich sein, es ist nicht nur da. Viele Intellektuelle, gerade da, überlegen sich, wir sind die ganze Zeit mitgelaufen in diesem System, was wir eigentlich als schlecht anerkannt haben, aber weil wir dadurch bestimmte Belohnung gekriegt hatten, es war so bequem darin zu leben, haben wir uns nicht dagegen aufgelehnt. Wir konnten uns gar nicht auflehnen, sagen manche, weil wir einfach psychologisch gefangen waren. Und dass dann einfach ein paar Leute auf die Straße gegangen sind in Leipzig, also Leipzig, und demonstriert haben und dadurch Prozesse in Gang setzten, die sie jetzt, die erstmal das alte Regime Honey und so weggefegt haben von dem politischen Felde und jetzt die deutsche Mark alles überrollt und somit viel Sinnbefriedigung. Actually, das wird nicht viel Sinnbefriedigung geben, die werden sich so zerschneiden, links und rechts, weil da ist noch nicht die Infrastruktur, um die Competition, den Wettkampf mit dem Westen zu machen. Aber sie denken zumindest jetzt erstmal, jetzt rauchen wir eine Westzigarette und schauen uns ein Pornoheft an. Das wurmt die zu Tode. Warum haben wir, die wir denken können, nicht in Wandel gebracht? Warum waren wir Gefangene unserer eigenen Bequemlichkeit? So, es ist ein interessantes Thema. Ich fand eure Wortbeiträge gut. Ich fand besonders auch Ollis Beitrag zum Schluss gut, dass wir innerhalb eines bestimmten Rahmens denken können. Ich muss nämlich jetzt einen Punkt machen, der euch alle verblüfft. B.F. Skinner hat in einem gewissen Sinne recht, jedoch nur innerhalb dieses beschränkten Rahmens. Die vedische Literatur sagt, dass in der materiellen Welt eigentlich wir nicht davon sprechen können, dass die Seele ein Handelnder ist. Ahankara oder Aham Ich Kara Ture wird bezeichnet als Vimudatma, nicht nur Muda, Muda ist einfach nur ein Dummkopf, Vimuda ist ein ausgesprochener Blödmann. Die bedingte Seele denkt also ich will jetzt nicht dieses Wort wiederholen mit seiner wirklich störenden Schwingung, ist ein wirklicher Narr, wenn sie glaubt, dass sie der Handelnde ist. Denn die Tätigkeiten, die sie tut, werden geboren aus Impulsen, die aus der materiellen Natur kommen. Ein weiteres Beispiel, was gegeben wird, ist sehr bildhaft und finde ich sehr, sehr schön. Es ist das Bild vom Mond, welcher sich auf einem See reflektiert, der dort wiedergespiegelt erscheint. Dieser Mond scheint sich zu bewegen. Wenn ihr euch in einer mondbeschienenen Nacht ans Meer setzt und das Wellenspiel beobachtet, so erscheint es, dass der Mond, welcher sich auf dem Wasser reflektiert, in einer Bewegung ist. So hin und her geht und mal reitet, scheint er sogar zu reiten auf einer Welle. Es ist ja etwas für die poetische Inspiration, wenn man es so sehen will. Doch der Mond, dass der sich bewegt, ist an und für sich natürlich eine Illusion. Der Mond dort oben scheint und scheint und scheint und ist von diesem Zittern, nimm es mal ruhig Zittern, nicht beeinflusst. Genauso ist es mit uns. Während der Körper Geschenke annimmt, Geschenke weggibt, sich entleert, Dinge sieht und Dinge von sich gibt, sind doch in Wirklichkeit nur die Sinne mit ihren Objekten aktiv, während die Seele nichts tut. Die Bhagavad Gita-Kenner unter euch haben hier einen Vers aus der Gita wiederentdeckt. Wir selber tun nichts in der materiellen Welt. Deswegen sprechen die Vedas von der Seele, die in der materiellen Sphäre aktiv werden, als verlorene Seele. Das ist also nicht nur eine biblische Formulierung, sondern eine Formulierung, die sich im Sanskrit nachvollziehen lässt. Ich kann diejenigen, die interessiert sind, auf den betreffenden Schloka dann hinweisen. Wir werden als eine verlorene Seele betrachtet, weil wir nicht wirklich auf der Ebene der Wirklichkeit handeln. Ich möchte euch ein mehr psychologisches Beispiel geben, was das wiedergibt. Stellt euch mal vor, ihr glaubt, ihr hättet eure Uhr verloren. Was in Wirklichkeit geschieht ist, statt sie auf dem linken Handgelenk anzubinden, also anzuschnallen, hat man sie in eine Brusttasche getan oder eine Hosentasche. Man sucht denn nach dieser Uhr. Man sucht sie überall und findet sie nicht und weint. Dieser Zustand beruht auf einem irrationalen Zustand. Wir haben die Uhr. Das ist nicht wahr, dass wir die Uhr nicht haben. Wir haben sie in der Brusttasche. Aber aufgrund einer Illusion rennen wir durch das Badezimmer, schauen zum fünften Mal im Prasadam-Raum nach, gehen zum zehnten Mal in die ominösen Duschvorrichtungen und suchen dort nach. Wir verstricken uns in Tätigkeiten, die auf einer Illusion aufgebaut sind, die illusionär sind. So ist es mit der spirituellen Seele. Wir sind voller Glückseligkeit, Wissen und Erkenntnis. Wir sind die ewigen Teile Krishnas. Ja? Doch aufgrund eines Missverständnisses denken wir, wir wären Helmi und Toni und Friedi und Sigi und wie die Namen alle heißen, Sedi, alles ist mit I in der Schweiz, die Namen. Sigi, wir haben hier lauter I-Endungen in der Namensgebung. Das ist eine Illusion und wir handeln in dieser Illusion und sind deswegen auf einer illusionären Ebene. Wir tun nicht, die Illusion tut durch uns. Maya nennt man das. So, solange wir in dieser Illusion handeln, übernehmen praktisch die drei Erscheinungsweisen der Natur unsere Verhaltensweisen. Ich möchte euch ein gutes Beispiel hierfür geben, welches immer wieder gegeben wird. Es ist ein modernes Beispiel, was auf einem Sanskrit-Text basiert. Geht mal, wenn ihr ins Kino geht, seht ihr auf der Kinoleinwand eine illusionäre Vorspiegelung der Wirklichkeit. Die hat Tiefe, sie scheint Tiefe zu haben, hat es nicht. Sie ist nur zweidimensional. Sie scheint Tiefe zu haben, sie scheint verschiedene Farben zu haben. Es ist im Grunde genommen nur ein Lichtspiel. Es scheint dort Landschaften zu geben, Romanzen zu geben, Grausamkeit zu geben, Frieden zu geben und so weiter und so fort. Im Grunde ist das alles gefilmt worden von einer in einem Studio, wo die perfekte Illusion gemacht wird. Aldous Huxley, ich weiß nicht, ob ihr ihn gelesen habt, Schöne neue Welt war sein Bestseller, glaube ich, wo er am meisten Geld mitgemacht hat. Da wurde von dem Sinnenkino gesprochen. Was man da tat, ist, man schaltete sich ein an solche Läden, oder wie sagt man, Läden, so Polster, und da waren die Nervenenden verbunden mit Stimulatoren, sodass man, wenn man Kino sah, plötzlich das Gefühl hatte, man würde essen, man hatte das Gefühl, man würde Sexualität machen, wie der Held, also die Identitätsperson, Identifikationsperson. Da ist so ein richtiger Wirbel durch den Chromosomensatz gelaufen, dass das alles ins Tanzen kam, wenn man dieses Sinnkino betrat. Wird bestimmt eines Tages versucht zu machen. Es gibt ja jetzt schon einige Bemühungen in diese Richtung, dass man sich so komische Brillen aufsetzt und dann sieht man alles mit dreidimensional. Kann man machen, beim Fernsehen schon. So ist die Seele in dieser Welt drin. Sie ist der Beobachtende für Dinge, mit denen sie sich identifiziert und in die sie sich hinein verliert. Und glaubt, dass dieses Szenario, welches durch die Erscheinungsweisen der Natur entsteht, Wirklichkeit ist, obwohl es doch nur eine Bedeckung der spirituellen Welt ist. Genauso wie dieser Kinofilm nur eine Spiegelung der Wirklichkeit ist, wenn ihr so wollt, eine pervertierte Wirklichkeit, eine pervertierte Spiegelung, so ist auch die materielle Wirklichkeit nur eine pervertierte Spiegelung. Sie hat nichts zu tun, sie hat nur, sagen wir, indirekt mit dem Original zu tun. Indirekt deswegen, hier gibt es Freude, in der spirituellen Welt gibt es Freude. Hier gibt es Freuden, die jedoch begrenzt sind, die nur so zweidimensional sind. In der spirituellen Welt gibt es nicht nur dreidimensionale Freuden, vierdimensionale. Das ist nicht vorzustellen und nicht auszudrücken in unserer Wirklichkeit, in unserer Sprache. Ein Augenblick vergeht in der spirituellen Welt zum Beispiel nie. Und jeder Augenblick ist durchdrungen von Chinmaya, der spirituellen Energie, der spirituellen Kraft, die angefüllt ist mit Wissen und Glückseligkeit. Naja. So, das jetzt nur so kurz als ein Ausflug. So, aber solange wir uns beschränken auf diese materielle Wirklichkeit, leben wir tatsächlich in einer kosmischen Box. Wir werden trainiert wie ein Pferd. So wie ein Pferd trainiert ist durch seine Ausbildung, handelt es auf bestimmte Art und Weise und nicht anders. So sind wir alle trainiert worden durch unsere Umgebung, durch unsere Schule, durch unser Belohnungssystem und wir handeln so, wir müssen so handeln. Ich kann euch ein Beispiel geben, an das ich immer denke. Es ist oft so in Deutschland, also leider nicht oft genug, dass wir auf Schulen eingeladen werden. Und ich gehe so gerne auf Schulen. Wenn ihr also eine Möglichkeit habt, mich auf eine Schule einzuladen, lasse ich alles stehen und gehen. Weil ich persönlich also noch eine alte Rechnung mit der Schule zu begleichen habe. Und da ein persönliches Interesse an diesem System. Ich war im weltlichen Leben, meinte ich zu erkennen, wie sehr die Schule einen jungen Menschen bildet und habe versucht, in der Schule eine Schulreform einzuleiten, in der ich war, im Gymnasium, und bin dann kläglich also bin gegen die Wände der Intoleranz gestoßen. Und das war für mich eine sehr, sehr große Erfahrung, weil ich wirklich dafür gekämpft hatte mit großen Idealen und versucht, das gut darzustellen und auch verständlich den Lehrer zu machen. Und einfach, ja, da bin ich sehr meinem falschen Ego gestört worden, zu Deutsch gesagt. Jetzt als Devotee ist das weg. Es ist nur noch das Wissen, dass man gezwungen wird in eine Norm und verbildet wird. Das ist übrig geblieben. Nicht mehr ein falsches Ego. Einfach der Wunsch, auch dort zu helfen. Und deswegen der Wunsch, dort zu predigen. Ich weiß, einmal bin ich in eine Schule gegangen. Das war zur Zeit der Klausuren. Wir hatten eine große Aula und ein großes Publikum, welches Schülerpublikum, was ein Freund Krishnas arrangiert hatte, der in der Schule als Lehrer tätig war. Und mir kam dann einer entgegen, ein Lehrer, und er sagte dann: Was? Ist diese Schule denn schon ein Sektentempel geworden? So begrüßte er, also so sagte er zu seinem Mitkollegen. Und ich hörte das zufällig. Und irgendwie ist mir da so ein bisschen durchgegangen. Ja, natürlich, und Sie sind der Sektenboss. Habe ich denn gesagt? Es ist mir einfach, ich war einfach ein bisschen, ich fand das nicht sehr gut, die Reaktion, nicht? Und habe dann, das tut man als Devotee eigentlich nicht unbedingt. Was hat man davon? Und was hat er davon? Er wird nur im falschen Ego gestört, aber ich habe einfach, das war noch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, die ich da gemacht habe, nicht? Ja, und Sie sind der Sektenboss. Das hatte ihn so aufgebracht, dass er mit mir zum Direktor gehen wollte, aber da habe ich gesagt, da gehen Sie alleine und mit Ihrem Zorn zusammen. Dann musste er schließlich alleine gehen, weil er mich nicht mitkriegen konnte. Und hat sich also beschwert, bitterböse beschwert, und hat gesagt, solch einen Menschen in unsere Schule einzuladen, das ist wie, also ich weiß nicht, was er gesagt hat, er hat sich jedenfalls beschwert. Und man kam dann zu mir und sagte, warum, wieso, na, ich gebe einen Vortrag über die Vedas, es gehört zum Allgemeinwissen der Schüler dazu, auch davon zu, anyway, das ging dann noch irgendwie. Wir konnten das Programm dann noch geben, aber es war gestört. So, später dann habe ich mir Gedanken drüber machen können und habe mehr oder weniger gemerkt, eigentlich kann man dem Lehrer gar nicht so böse sein, denn der handelt ja in seinem Weltverständnis. Und sein Kommentar kommt daraus heraus. Er ist in seiner Box sozusagen eingeschlossen und kann da nicht raus. Er hat das vielleicht gesagt, weil er ein bisschen zornig war, seine Frau hat vielleicht eine Fehlgeburt gehabt gerade und das hat ihn nicht besonders begeistert und so weiter und so fort. Jedes Individuum in der materiellen Welt handelt tatsächlich völlig unter der Kontrolle der materiellen Energie und ist somit völlig in dieser Box eingeschlossen. Die Vedas geben fünf Arten von Unwissenheit, die in dieser Box das Handeln der bedingten Seele bestimmen, an. Es fängt an mit Tamishra, Andatamishra, Tamas, Moha, Mada fehlt noch. So, Prabhupada hat uns das sehr nice und sehr verständlich übersetzt. Es sind verschiedene Formen von Illusion. Und er hat es so ausgedrückt, dass wir die erste Illusion darin ausmachen können, dass wir den Körper für das Selbsthandeln halten. Dass die zweite Illusion, die sich unmittelbar daraus ergibt, ist, dass wir Sinnenbefriedigung als das erklärte Ziel machen, was hier dieser Vers behandelt. Die dritte Illusion, dass wir begierig sind aufgrund oder unruhig sind aufgrund unserer materiellen Identifikation. Die vierte, dass wir klagen, wenn wir was nicht kriegen, wie wir es vorgestellt haben. Und die fünfte Illusion, die ist natürlich sehr verbreitet, dass wir glauben, es gäbe etwas, was wichtig für uns sei, außerhalb des Krishna-Bewusstseins, außerhalb des spirituellen Lebens. Das sind also die fünf Illusionen in unserer kosmischen Box, die uns laufend wie eine, also eben Wenn wir uns bewähren in diesen Feldern, dann kriegen wir Belohnung und dann handeln wir. Bedingte Seele, das ist das Wort, mit dem wir all das zusammenfassen können. Wir sind an diese Illusion gebunden durch das falsche Ego, das falsche Verständnis von Illusion. Bidyate chittaya grantis chityante sarvasankshaya, sagt das Bhagavatam. Wir müssen diese Illusion durchschneiden. Wir müssen den Knoten des falschen Egos durchschneiden. So, manchmal fragen uns Leute, es liegt, wenn wir uns im Westen eure Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschauen, sehen wir sehr oft, dass es jüngere Menschen sind. Woran liegt das? Nun, zum einen muss ich immer sagen, dass die älteren Menschen, die im Krishna-Bewusstsein sind, meistens zu Hause leben, weil das Tempelleben wirklich was für jüngere Menschen ist. Aber es stimmt tatsächlich auf, mir fällt es auch auf, es ist anders als in Indien, es sind hauptsächlich jüngere Menschen. Der Grund hierfür liegt an folgender guten Sache. Die materielle, der Knoten des falschen Egos, der uns an eine bestimmte Auffassung von uns selber bindet, ist einfach noch nicht so stark geworden durch Sinnenbefriedigung. Je mehr man Sinnenbefriedigung hat, das heißt, je mehr man tätig wird in einer materiellen Identifizierung, desto stärker wird der Knoten gezogen. Manchmal erleben wir das auch in unserem persönlichen Leben. Obwohl wir Gottgeweihte sind, scheinen wir manchmal einen Knoten, der sich immer mehr verspannt, im Herzen zu haben. Kennt ihr das Gefühl? Dass plötzlich so ein Knoten entsteht und man führt ein verknotetes Dasein. Man ist einfach so von diesem falschen Ego in Angriff genommen, dass der Austausch mit Devotees nicht klappt, dass man sich unwohl fühlt, dass man plötzlich zu einer Art von Raserei kommt, hektisch und stressig durch die Gegend düst, wie eine Wespe, verzweifelt ist im Inneren, so viel zu tun, immer ich und nie die anderen, das ist so die Parole der Bhaktas beim Kloschruppen. Ich glaube, wir kennen das, dieses falsche Ego, was plötzlich Besitz ergreift und uns wie ein Knoten verspannt. So, durch den befreienden Vorgang des Hingebungsvollen, na gut, so, wir sind jetzt in einer kosmischen Box. Insofern hat Skinner recht, aber wir sind erstmal, zwei Dinge muss man dazu sagen. Wir sind in Krishnas Box, denn diese Welt ist Krishnas. Und zweitens, wir haben Freiheit. Zunächst einmal der erste Punkt. Diese materielle Welt ist Krishnas Welt und er hat durch den Dschungel unserer Bedingtheit Pfade hineingelegt, die zur spirituellen Befreiung führen können. Zum Beispiel der heilige Name ist leuchtend wie die Sonne in der materiellen Welt erschien. Wer den heiligen Namen chantet, erfasst die Essenz dieser Welt, nämlich Krishna in Form von Klangschwingung. Oder Prasadam, darüber sprachen wir in einem Seminar. Etwas, was wir mit Krishna verbinden. Prasadam ist übrigens nicht nur das Essen, sondern auch die Essenz dieser Welt, nämlich Krishna in Form von Klangschwingung. Oder Prasadam, darüber sprachen wir in einem Seminar. Etwas, was wir mit Krishna verbinden. Prasadam ist übrigens nicht nur das Essen, sondern auch Gelanden, Kleidungsstücke, die der Herr getragen hat, die man sich auf seine Kleidung nähen kann. Das wäre was für Hubertus. Diese Möglichkeit ist gegeben im Krishna-Bewusstsein. Du könntest dir auf der nicht auf die Hosen, auf die Jacken, also über der Gürtellinie annähen und dann brisant angezogen aussehen und es wird einen Fortschritt dadurch machen. Diese Möglichkeit ist da. Man kann Prasadam am Essen, Tulsi-Girlanden haben und so weiter und so fort. Was gibt es noch? Kirtan gibt es. die Gemeinschaft von Devotees und vor allen Dingen die Schriften, die transzendentalen Schriften, das sind Pfade. Wenn wir uns diesen Pfaden zukehren, kommen wir aus unserer Bedingtheit heraus. Yes. Der zweite Punkt, den ich sagen wollte, den man sagen muss, den Skinner nicht weiß, weil er nichts von der spirituellen Seele und deren Fähigkeiten weiß, ist, dass die spirituelle Seele zu jedem Zeitpunkt Unabhängigkeit hat. Diese Unabhängigkeit kann angewandt werden. Solange wir im materiellen Leben sind, ist diese Unabhängigkeit nicht wirklich angebracht. Sich jetzt zu entscheiden, ob man eine Marlboro raucht oder eine HB, das ist nicht wirklich Unabhängigkeit. Oder sich zu entscheiden, ob man in Mallorca Urlaub macht oder am Strand von, weiß ich nicht, von Goa. Das ist keine Freiheit. Also nicht der wirkliche Gebrauch von Entscheidungen. Das ist sozusagen wie, wenn man mit dem Auto an eine T-Straße kommt, also wo eine Mauer ist und wo man entweder links oder rechts biegen kann und nicht geradeaus oder schräg oder so. So, die Freiheit der spirituellen Seele wird eigentlich, solange sie im materiellen Leben Entscheidungen trifft, nicht wirklich ausgenutzt. Manchmal von einem Aspekt der Philosophie, das heißt, wenn wir von der Welt ausschauen, ist das schon Freiheit. Wenn wir aber von der spirituellen Wirklichkeit schauen, sind die Entscheidungen, die die bedingte Seele macht im materiellen Bereich, in jedem Fall unfrei. So, die wirkliche Freiheit besteht darin, wenn wir diese Pfade, die uns gegeben sind, aufnehmen und diese Pfade konsequent zu Ende gehen. Wenn ihr also jetzt Krishna bewusst werdet, werdet ihr den Einfluss des Kinos, ihr werdet euch aus der Kinowirklichkeit lösen, aufstehen sozusagen und sagen, nein, danke, und anfangen mit spirituellen Tätigkeiten. Das ist der vollkommene Gebrauch der Freiheit. Das ist die Möglichkeit, die uns die menschliche Form des Lebens gibt. Und das ist, finde ich, auch wichtig, um aus dieser beleidigenden Box herauszukommen, die schon in dem materiellen Tätigkeitsfeld eine gelungene Analogie unserer kontrollierten Existenz ist. So, oder für unsere Existenz ist. So, Hare Krishna, das möchte ich sozusagen erwähnt haben. Hoffentlich hat euch das Thema begeistert. Für mich selber ist es ein Thema, was sehr begeisterungswürdig ist, weil ich mich im weltlichen Leben viel mit Politik und Philosophie und vor allen Dingen Psychologie auseinandergesetzt habe. Und also ich fand es einfach wichtig, das mal in dem Sinne zu sehen. Ich möchte ganz zum Abschluss noch ein Versprechen von gestern einhalten, nämlich eine Vorhersage, ich hatte es auch gesagt, für uns in dieser Zeit. Ich hatte diese Vorlesung beendet mit der Feststellung, dass dies ein Weg der Befreiung ist. Man nennt ihn auch Urdhvapundra, der Pfad der Illumination oder der Erleuchtung. So wird Krishna-Bewusstsein in Sanskrit auch bezeichnet. Oder Krishna-Parayana, auf dem Wege zu Krishna. Das ist auch ein anderes Sanskrit-Wort für Krishna-Bewusstsein. Dass es diese Bewegung überhaupt in dieser westlichen Welt gibt, ist der unendlichen Barmherzigkeit Krishnas zu verdanken. Diese Bewegung ist von in den vedischen Schriften vorausgesagt worden, an vielen Stellen. Ich möchte mich mal auf Chaitanya Mahaprabhu und seine Zeit beschränken. Chaitanya Mahaprabhu sagte, Prithivite acheyata nagara digram savatra pracha hoibe moranam. Mein Name wird in jedem Dorf und in jeder Stadt gehört werden. Auch in, wie heißt das hier, La Roche, nicht? La Roche. Auch hier wird es gehört und gechantet. Wie bitte? Rosto. Wir sind ein eigener Name? Oder Rosto heißt das Dorf, oder? Ja. Gut. Ja. Wir sind die Bewusstsein wird überall gehört werden und ihr möchtet euch fragen, wie das möglich ist. Wir können ja nicht überall Tempel haben. Durch Prabhupads Plan der transzendentalen Buchverteilung ist das möglich. Die Bücher sind überall hingekommen und Krishna ist zu einem Haushaltswort geworden. Nicht, was man so kennt wie Ajax und Spüli und so weiter und so fort. In der Schweiz kennt man, glaube ich, nicht diese Namen. Spüli ist, glaube ich, international. Das ist alles, was spült. So, Lochandas Thakur nun, ein reiner Gottgeweihter, gibt eine andere Vorhersage. Und zwar spricht er davon, wie Narada Muni ins Kali-Yuga kommt und im Kali-Yuga, also zu Beginn des Kali-Yugas, über den Erdplaneten sieht, geht und sieht, wie das alles degeneriert ist, wie die Atmosphäre von Heuchelei und Gewinnsucht durchzogen ist. Und Narada Muni wird sehr, sehr betrübt. Er fragt sich, wie soll eine Chance für die bedingten Seelen im Kali-Yuga bestehen? Er geht dann zu Lord Jagannath, also in Jagannath Puri, und fragt den Herrn dort. Und Jagannath sagt, das kann und möchte ich dir nicht beantworten. Da musst du selber in die spirituelle Welt gehen und Krishna befragen. So, Narada Muni geht also in die spirituelle Welt. Er hat einen spirituellen Körper. Und er sieht dort, wie Krishna er sieht dort die Gopis, richtig. Millionen von geweihten Krishnas sieht er in ekstatischen Gesängen vertieft. Und er schaut auf das Zentrum, um das sich die Gopis versammelt haben, und sieht dort auf einem Thron eine goldene Persönlichkeit, die eine Hautausstrahlung hat von Millionen von aufgehenden Sonnen. Und er fragt sich, was ist denn das? Habe ich noch nie gewusst. Und er geht hin und stellt dieser Persönlichkeit eine Frage. Und als er in der Nähe ist, merkt er, das ist Krishna in seiner vertraulichsten Inkarnation, nämlich als Chaitanya Mahaprabhu, der diese goldene Hauttönung hat. Und Mahaprabhu und Narada erkennt also, es ist diese Inkarnation Krishnas, die er jetzt mit eigenen Augen sehen darf. Und er stellt Chaitanya eine Frage, wie wird Segen erwiesen werden auf die gefallenen Seelen im Kali-Yuga? Chaitanya antwortet darauf, durch das Singen des heiligen Namens, durch den Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dadurch werden die bedingten Seelen gerettet werden. Dann stellt Narada Muni weiter die Frage, aber während deines Erscheins wirst du nur in Bharatvarsha predigen. Wie sollen die Menschen der gefallenen Länder, der barbarischen Länder erhoben werden? Und daraufhin sagt Chaitanya Mahaprabhu, mach dir keine Sorge, ich werde einen Senapati schicken. Senapati ist so viel wie ein General, ein Predigergeneral jetzt, der in die barbarischen Länder, wir hier in der Schweiz werden als Barbaren betrachtet vom vedischen Standpunkt, fühlt euch nicht beleidigt, das liegt daran, dass wir die unmögliche Tatsache vollbringen, ohne mit der Wimper zu zucken, unseren Bauch mit Leichen zu füllen. Das ist also absolut unverständlich für die vedische Zivilisation, wie man das machen kann. Oder sogar Kinder im Mutterleib zu töten, die sich ja nicht wehren können, die ja nicht kämpfen können. Also Abtreibung. Das konnte man sich nicht vorstellen in der vedischen Zivilisation. Deswegen der Name Mlecha und Yavana für uns. So, ein Senapati wird kommen und hier den heiligen Namen verbreiten. Das ist eine Vorhersage auf Srila Prabhupada, der in den Westen gekommen ist und dort die heiligen Namen verbreitet hat. Es gibt in der Nityananda Sudodai eine andere Vorhersage, wo es heißt, es wird der Tag kommen, wo die Franzosen, die Russen, die Deutschen und die Amerikaner den heiligen Namen chanten werden. Das ist Nityananda Sudodai ist ein Aufsatz von Srila Bhaktivinoda Thakur, der es im 18. Jahrhundert verfasst hatte. Und es gibt als letztes eine Vorhersage in der Bhagavat Mahatmya, Mahatmya heißen die Herrlichkeiten, wo es heißt, I dhamsthanam parijajam videshyam gamyate maya. Ich werde dieses Land verlassen, sagt dort Bhakti zu Narada Muni, und in die Fremde gehen. Weiter steht dort, dass Bhakti erst in die Süden ging. Das lässt sich zurückverfolgen. Dies ist ein Manuskript aus dem 15. Jahrhundert. Tatsächlich kam es im Süden dann zu einer Auflebung der Bhakti-Bewegung, einer Renaissance. Und danach heißt es in dem Text, geht Bhakti zu Vrindavan, nach Vrindavan. Das erschien mit der Erscheinen von Chaitanya Mahaprabhu und den Goswamis von Vrindavan, die dort in Vrindavan eine Bhakti-Renaissance Renaissance kann man nicht sagen, da war noch nichts da in Vrindavan, das waren nur freie Felder, die da also Vrindavan aufbauten. Und dann werde ich, sagte Bhakti, in die Ferne ziehen. Das ist hier zu sehen. Hier sind so viele Bhaktas, die durch Krishnas Barmherzigkeit gekommen sind, auf Freunde Krishnas, sodass in dieser Gesellschaft eine spirituelle Infrastruktur beginnen kann zu entstehen. Es ist natürlich noch ein weiter Weg, bis das ein bisschen verbreiteter ist, aber durch die Buchverteilung sind wir uns sicher, dass wir haben ja schon Millionen von Leuten erreicht damit. 8 Millionen oder so in Deutschland alleine. Jeder Schweizer, habt ihr das mal ausgerechnet, wie viele Bücher wir verteilt haben in der Schweiz? Sind da irgendwelche Zahlen? Jeder Schweizer 3 wahrscheinlich oder so. Ja. Haben schon ein Buch und doch toll. So, seht ihr also, wie sich diese Bewegung innerhalb einer alten Prophezeiung, die wahr werden muss, weil diese Vorhersagen, die Lochan Thakur macht, sind schon auf der spirituellen Ebene da. Die sind schon auf der, die müssen, können jetzt von uns in die Wirklichkeit manifestiert werden, und das obliegt jedem von uns, erstmal sein Leben zu spiritualisieren und dann eine spirituelle Revolution zu machen. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Tut mir leid, ich habe mich wieder so ich habe wieder so viele Themen angerührt, ich kann mich schlecht da zurückhalten. Ich denke, das Thema ist an und für sich klar. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr ja mir die im Laufe des Tages stellen. Ich bin erreichbar, ich bin da oben bei Ujjwala, Nilamoni Prabhu hat mich untergebracht bei sich. Da kann ich erreicht werden den ganzen Tag über. Oder wir sehen uns ja hier. Ich möchte hier lieber aufhören, ohne Fragen zu beantworten, weil wir sonst ein bisschen ins Schleudern kommen mit unserem ganzen Tagesablauf. Noch einen kleinen Hinweis, eine kleine Gedächtnisstütze für euch. Bitte füllt diese Zettel aus, die wir gestern verteilt haben, und vergesst es nicht, sie bis zum Mittagspassadam oder sagen wir zum Mittagspassadam bei Raja Vidya im Wohnwagen abzugeben. Gut, Hare Krishna.